Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge besprechen wir die Oscar-Nominierungen und wir machen etwas, das wir noch nie getan haben. Wir reden über sehr viele Filme, von denen wir sehr viele nicht kennen und wir trotzdem behaupten, dass wir wissen, ob sie abräumen werden oder leer ausgehen, weil die Oscars nämlich einer bestimmten Mechanik folgen, sprich, man ahnt, wer automatisch dran ist, zu den Gewinnern gehören könnte oder wer zuverlässig von der Academy abgestraft wird. Deswegen trauen sich Wilando und ich heute mal zu, vielleicht werden wir ja Lügen gestraft, dass wir auch über diejenigen Filme Bescheid wissen, ob sie preiswürdig sind oder nicht. Nee, nicht, vielleicht nicht preiswürdig, aber vielleicht im Sinne der Academy geehrt werden oder nicht. Unabhängig davon, dass man sie kennt. So, als vor ein paar Tagen die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurde, ging es danach gleich ziemlich heiß in allen Medien ab und die übertreffen sich ja gegenseitig immer damit zu erwähnen, welcher Film die meisten Nominierungen überhaupt bekommt. Das sind ja immer die Schlagzeilen, die es gibt. In diesem Jahr war das Mank von David Fincher mit 10 Oscar-Nominierungen und ich will, bevor wir die einzelnen Kategorien durchgehen, noch einmal kurz erwähnen, wie unnötig es heutzutage geworden ist, herauszuposaunen, wie viele Oscar-Nominierungen ein ganz bestimmter Film bekommen hat, weil der nämlich heutzutage im Gegensatz zu früher nicht mehr dafür spricht, diese ganzen Oscars überhaupt zu bekommen. Es kann passieren, dass Filme sehr viele Nominierungen bekommen. Ich rühre jetzt bei dir in der Wunde an, ich sage nur The Irishman, da lagst du ja daneben, ich lag richtig, dass da 10 Nominierungen oder sehr viel mehr vergeben werden. Aber nach der heutigen Oscar-Mechanik ist alles viel paritätischer verteilt wird oder jeder einzelne Film aufgrund von bestimmten Interessen dann auch berücksichtigt wird. Es kann passieren, dass als bester Film derjenige ausgezeichnet wird, der nicht die meisten Oscars bekommen hat, was von meiner Warte aus am obligatorischsten wäre, dass derjenige Film Best Picture prämiert wird, der tatsächlich die meisten Nominierungen erhalten hat, sondern dass alles so schön verteilt wird, dass jeder ein bisschen was bekommt und Best Picture oft so ein Standalone ist, der dann meinetwegen nur noch einen weiteren Oscar bekommt.
Ja, es gab allerdings auch früher schon sehr viele Nominierungen für manche Filme, zum Beispiel The Color Purple von Steven Spielberg. Ich glaube, 10 oder 11 Nominierungen, hat, glaube ich, keinen einzigen bekommen.
Stimmt.
Und einen Neben-Oscar. Und es gab immer schon eine Teilung zwischen dem besten Film, der nicht immer der war mit den meisten Nominierungen, manchmal nur 3 oder 4 Nominierungen und jedenfalls dem Regiepreis.
Ja, da muss ich dir widersprechen. Also es gibt tatsächlich ein paar Ausnahmen, wie ich glaube Der Pate. Das war in dem Jahr mit Cabaret und dann gibt's auch nochmal Rocky, der irgendwie nur 2 Oscars bekommen hat. Aber dieses Phänomen, dass der beste Film am Weifen nur noch bester Schnitt bekommt oder bester Nebendarsteller und sonst nichts, das ist ein Phänomen, das erst ab den Nullerjahren groß geworden ist.
Aber ich erinnere doch noch, also Je länger man hinschaut und sucht, desto mehr wird man finden. Ordinary People von Robert Redford 1980, ja. Der hat auch nahezu keinen anderen Preis gewonnen, aber den, also den Preis für den besten Film und ich glaube für Redford für die beste Regie, war seine erste Regiearbeit.
Ja, aber weißt du, für mich ist, bevor wir die einzelnen Kategorien noch mal ganz kurz, ich will ja gar nicht widersprechen, jetzt nicht mehr, aber für mich ist es obligatorisch, dass ein bester Film mindestens Regie bekommt, oder nein, nicht oder, sondern und, eine der beiden Drehbuchkategorien. Über die Hauptdarsteller kann man noch streiten. Aber ich finde zum Beispiel bester Film und bester, nur, also bester Film kriegt sonst nur bester Ton oder sowas. Das finde ich totaler Quatsch oder irgendwie, gut, Schnitt ist auch sehr wichtig. Na egal, das wollte ich nur mal so vorneweg machen. Wir werden jetzt mal alle der wichtigsten Kategorien mal durchgehen und die besprechen und auch über die Filme reden, die wir nicht kennen. Fangen wir mal an mit Best Picture. Nominiert sind The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7. Ich sage, den besten Picture bekommt Nomadland.
Ja, Nomadland ist der Favorit, weil der schon allerlei Preise gewonnen hat mit Frances McDormand in der Hauptrolle. Das ist genau der Film, den jeder erwartet, der auch für diese Oscar-Verleihung wahrscheinlich der entscheidende Film ist.
Die hat ja auch schon abgeräumt, Chloe Zhao, ne? Ja, in Venedig. Und also ja, einige der wichtigen Kritiker
hat schon sehr viele Preise gewonnen. Ja. Es führt wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei. Minari von oder produziert von Christina Oh, das ist die Schauspielerin.
Nee, das ist Sandra Oh.
Ah, du hast recht. Ja. Christina Oh. Mhm. Oha. Das ist ein Film, der auch viele Vorschusslorbeeren schon bekommen hat. Über Mank haben wir uns ausführlich in einer früheren Ausgabe unterhalten, genauso über The Trial of the Chicago 7. Beide sind nominiert worden. Noch nicht gesehen haben wir Judas and the Black Messiah, der für viele Oscars nominiert ist. Schauspielpreise, auch Drehbuch und dergleichen. Das wird man abwarten müssen. Scheint ein Film zu sein, der eine gute Chance hat. The Father mit Anthony Hopkins, auf diesen Film freue ich mich. Hopkins ist auch, dazu kommen wir gleich, als Hauptdarsteller nominiert.
Ich möchte
also
mal kurz,
wir sind uns insofern einig, du hast Sound of Metal schon gesehen.
Ja.
Ich habe nur zwei Filme gesehen. Schlagzeuger.
Ich habe nur zwei Filme gesehen. Über Sound of Metal würde ich gerne in der Kategorie Best Actor sprechen. Ich habe in diesem Film ausschließlich gesehen, nee, drei habe ich gesehen. Sound of Metal, Trial of the Chicago 7 und Mank. Ich möchte mal kurz was zu Mank sagen. Ich glaube, du fandst ihn ein bisschen besser als ich. Und du traust dem Film auch mehr Gewinne beim diesjährigen Oscars zu als ich. Ich glaube, dass dieser Film tatsächlich ein paar Oscars bekommen wird. Da kommen wir dann auch noch gleich zu. Aber ich denke nicht Best Picture, weil es wird da das alte und, wie man sagen würde, weiße Hollywood gefeiert. Und das ist nicht mehr vermittelbar, dass du den als besten Film auszeichnest.
Ja, also das Hollywood wird natürlich nicht nur gefeiert, sondern auch problematisiert, wird in allen Licht- und Schattenseiten gezeigt mit, mit den Berühmtheiten aus dem Wells nur am Rande. Vor allem ist es ja David Finchers Feier seines Vaters, der das Drehbuch geschrieben hat, der Vater, der nicht mehr lebt, aber der jahrelang an diesem Drehbuch gearbeitet hatte. Und man sieht natürlich das alte Studiosystem und den Mythos der großen Scheinwerfer und so weiter. Ist eben wunderbar fotografiert, aber Erik Messerschmidt ist für die beste Kamera auch nominiert. Der wird den Preis bekommen. Aber kommen wir zu dem besten Regisseur.
Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, sonst vergesse ich die. Mank ist vor allen Dingen auch ein von Netflix produzierter Film. Darf man auch nicht vergessen. Das spielt immer eine Rolle, politisch betrachtet, ob so ein Film jemals als Best Picture ausgezeichnet wird. Das war ja auch ein Grund, warum vielleicht The Irishman damals abgestraft wurde. Okay, Best Director. Ne? Lee Isaac Chung, Minari. Emerald Fennell, Promising Young Woman. David Fincher, Mank. Thomas Vinterberg, Another Round. Und Chloe Zhao, Nomadland. Also Thomas Vinterberg war ja selber überrascht, und das kann man ihm auch glauben, warum der für den Trinkerfilm nominiert wurde. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ich habe den Film nicht gesehen. Vielleicht ist er ganz gut. Aber ich weiß nicht, was die versucht haben, da irgendwie zu berücksichtigen, dass man unbedingt einen Europäer drin haben wollte.
Ja.
Also was soll denn der Quatsch? Also der Film hat ja überhaupt keine Lobby. Also es gibt kein wichtiges Gremium und keinen wichtigen Preis, das Vinterberg bedacht hat. Wir erinnern ja, wir haben ja beide gelacht über seinen Kursk-Film, den er gemacht hat. Also er ist ja auch ein sehr wankelmütiger Regisseur. Festen ist super lange her. Die Jagd der Hand mit Mads Mikkelsen, der war wiederum sehr gut, aber auch schon fast 10 Jahre her.
Ja, aber Vinterberg ist nun mindestens 20, 25 Jahre ein stilprägender, wenn auch tatsächlich volatiler Regisseur. Man hätte in den vergangenen Jahren, also es gab Nominierungen für Ingmar Bergman, der war dann aber auch schon 25, 30 Jahre Filmemacher, als er zu Beginn der 70er Jahre die ersten Nominierungen bekam und am Ende dann schließlich den Oscar für den
Besten. Die kannst du ja nicht vergleichen, die beiden, oder?
Bergman, nein, und Vinterberg.
Insofern, für
Amerikaner zählt ja das europäische Kino. Es wird selten ein englischer Regisseur nominiert, selten ein französischer Regisseur. Ich glaube, Truffaut war für eine amerikanische Nacht nominiert. Jean-Luc Godard, glaube ich, nie. Und dann Anfang der 70er Jahre war Bergman so berühmt, dass sie ihn nominieren mussten. Und dann hat er auch einige Filme gemacht, die einiger verhältnismäßig zugänglich waren. Vinterberg fällt vielleicht nicht in dieselbe Kategorie, aber er gehört immerhin zu den Dogma-Filmemachern. Lars von Trier hätte vor Jahren nominiert werden müssen.
Der wird nie wieder nominiert.
Wurde, glaube ich, auch nie nominiert.
Nee, der wird auch nicht mehr nominiert, der ist ja gefallen. Also
ja.
Der ist, also das, ich sag,
vielleicht ist Vinterberg stellvertretend für Lars von Trier und überhaupt dänische und schwedische Regisseure, die selten berücksichtigt werden. Aber hier ist der Favorit, oder ist die Favoritin Chloe Zhao, natürlich für Nomadland. Außenseiterchancen wahrscheinlich auch Minari, Lee Isaac Chung. Ein Film, der auch Furore gemacht hat.
Ich möchte mal
dafür, hätte die Hoffnung oder würde mir wünschen, dass David Fincher
für sein Gesamtwerk
den Preis gewinnen würde.
Also das kann ich dir überhaupt nicht wünschen, weil also ich mag manche Filme von ihm, aber ich bleibe dabei. Ich habe schon mal in der Sendung zu Mank gesagt, David Fincher ist kein Schauspieler-Regisseur. Und es reicht mir nicht, gut aussehende Filme zu machen und dafür jemanden zu prämieren. Das kann man sich nicht erlauben. Er kann Schauspieler anweisen, aber er hat noch nie Schauspielern Standalone-Szenen gegeben, die so herausragend waren, dass man verstanden hat, was er mit denen anstellen muss. Es stand immer die Ästhetik und immer die Optik und die Funktionalität der Szene im Vordergrund und niemals halt, dass er irgendwas aus den Schauspielern herausgeholt hat, was sie sonst noch nie gezeigt haben. Das ist die Mindestvoraussetzung, die ich an ihn stellen
will. Ja, er ist natürlich ein Ästhetiker. Man kann nun sagen, dass Kevin Spacey in Seven überhaupt erst berühmt geworden ist mit einer Nebenrolle.
Den Oscar hat er doch durch Verdächtigen bekommen.
Ja, gut.
Im selben Jahr.
Und das war.
Nee, das war im selben Jahr.
Ja.
Oder vorher sogar noch, weiß ich gar nicht.
95, ich glaube, Seven war 95. Ja. Und die üblichen Verdächtigen war tatsächlich vorher. Mhm. Aber mit dieser kleinen Rolle hat er nochmal auf seine Begabung aufmerksam gemacht. Brad Pitt und.
Morgan Freeman.
Ja, Morgan Freeman sind ja auch sehr gut in den Filmen. Aber du hast recht, er ist kein Schauspielregisseur. Nur es werden nicht nur Schauspielerregisseure ausgezeichnet, sondern auch die großen Ästheten und Visionäre, wobei dagegen spricht Hitchcock nicht ausgezeichnet worden,
Kubrick
nicht ausgezeichnet worden. Also die
George Lucas.
Ja, die Technik beherrschen oder die gesamte das Instrumentarium des Kinos beherrschen, werden meistens nicht bevorzugt. Vielleicht ist David Lean, der britische Regisseur, eine Ausnahme. Der wurde geliebt für seine epischen Filme, die freilich eher traditionell gedreht sind. Aber nun, ich glaube auch nicht an Fincher, sondern ich glaube hier an Chloe Zhao und
es wird
natürlich ein Zeichen gesetzt.
Die zweite Frau.
Allerdings ein amüsantes Zeichen. Ja, genau.
Catherine Bigelow war, glaube ich, die einzige, ne, die damals für den Osama-Film war. Nee, nicht
ich
für
glaube,
den
Osama-Film. Locker.
Hurt Locker war das, genau.
Ja. Das war damals überraschend. Da haben auch manche gesagt, na, ausgerechnet ein so gewaltsamer Film. Aber da handelt von einem traumatisierten Kriegsveteran, der in die USA zurückkehrt, aus dem Irak, glaube ich.
Ja, Chloe Zhao, ne, die ist noch keine 40 Jahre alt und ist eine Chinesin. Ne? Damit würde man sozusagen auch ein völkerverständigendes Zeichen setzen. Muss man ja mal so ganz so unpathetisch mal sagen, in einem Jahr der Pandemie, in dem viele China verurteilen, hätte man damit auch ein Statement gesetzt, das versöhnend ist.
Ja, das wäre schon fast etwas grell. Ich glaube, Lee Isaac Chung ist ja Amerikaner, ne?
Ja, habe ich auch gerade nachgeguckt.
Ja.
Ich habe hier nebenbei mein Wikipedia offen. Bei manchen Namen muss ich tatsächlich nachgucken.
Aber da gab es ja sogar Diskussionen, ob es sich tatsächlich da um einen amerikanischen Regisseur handelt. Ich glaube, der Bruder, der, glaube ich, eine Rolle in dem Film spielt, ist nicht amerikanischer oder kanadischer Staatsbürger. Aber der Regisseur ist es. Nun, also das sind aber ja alles sozusagen filmfremde, externe Argumente.
Machen wir den Best Actor jetzt, ne? Das sind Riz Ahmed für Sound of Metal, Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins, The Father, Gary Oldman, Mank und Steven Yeun für Minari. Ich würde das jetzt gerne nutzen, um auf einen der Filme zu sprechen zu kommen, den ich gesehen habe, weil der streng genau von 2019 ist, der hätte eigentlich gar nicht berücksichtigt werden dürfen, war 2020 dann aber auf Amazon Prime zu sehen, nämlich Sound of Metal von Riz Ahmed, mit Riz Ahmed. Also ich finde, er ist ein guter Schauspieler, wenngleich er auch nicht sehr variabel ist. Er spielt immer so ein bisschen so Typen, die so wie so Rabbit in the Headlight immer sehr gestresst aussehen, die auch wenn sie erregt sind, wo du dann fast denkst, die haben irgendwie nicht so Tränen, sondern eher so Schweiß in den Augen, also immer sehr angestrengt. Er ist nicht sehr variabel, muss man sagen. Man kennt ihn von Four Lions. Er hat auch in einem Star-Wars-Film mitgespielt. Aber er wird den Oscar nicht kriegen, aber ich finde es toll, dass er nominiert wurde, weil er hat immerhin sehr gut Schlagzeug gelernt. Und er spielt einen Metal-Musiker, der einen Hörsturz erleidet. Nicht nur Tinnitus, sondern auch einen derartigen Gehörverlust, dass er kaum noch etwas versteht und lernen muss, damit umzugehen. Das Ganze folgt, vielleicht ist es ein bisschen eine rührselige Dramaturgie, die der Film hat, weil das hat mich so ein bisschen erinnert an diese Bewältigungsstufen von Kübler-Ross, also dass man irgendwie zuerst Dinge ablehnt und sie verleugnet, aber dann langsam damit mehr und mehr Frieden findet und das passiert mit ihm auch. Ich muss mal dran denken, es gab, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, es gab auf Facebook mal so ein Disput, zwischen Paul Schrader und Bret Easton Ellis, die da beide miteinander befreundet sind, und die haben sich über den Film sehr aufgeregt, weil die gesagt haben, irgendwie, da geht es dann darum, dass Menschen mit Behinderung dargestellt werden von Menschen ohne Behinderung und so weiter. Es ist nun mal leider so, dass es keinen Schauspieler gibt, den man dafür, also sozusagen als Leidtragenden hätten engagieren können, der sozusagen live sein Gehör verliert. Diese Schauspieler gibt es in Hollywood nicht. Da hätte man dann gleich zu Gehörlosen, ich sag nur, hier kennst du ja auch Marlee Matlin, ne? Gottes vergessene Kinder, hätte man gleich zu so einer Schauspielerin greifen können und nicht zu jemandem wie Riz Ahmed, der das nachstellt. Also ich finde diese Vorhaltung zu sagen, halt irgendwie, er könnte das nicht darstellen, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert. Also das kann man nicht machen. Man muss ihm das schon zutrauen, dass er das nachstellen kann. Und er macht das auch total gut. Und unsere Mitarbeiterin vom Musikexpress, Emma Wiebking, die hat einen Artikel darüber gemacht, den fand ich ganz gut, weil sie dargestellt hat, dass das ein Film ist, der den Gehörverlust, die Schwierigkeit, die Taubheit nicht eben nicht als Behinderung darstellt, als eine Sache, die sozusagen die Lebensqualität derart vermindert, dass diese Menschen permanent ein Problem haben, sondern man lernt so viele Selbsthilfegruppen kennen und viele Menschen in dem Film, die damit leben und sagen, das Leben ist trotzdem lebenswert. Wir sind deswegen nicht irgendwie weniger wert. Also die ganze Geschichte des Hörverlustes, die wird da nicht dargestellt als Behinderung. Und das ist halt extrem gut gemacht. Das ist das eine, was mir gefällt. Und Arno, du willst den Film ja auch noch sehen. Der hat sehr gute Toneffekte. Aber das ist da bei Tenet dann, bei den Toneffekten.
Dann kommen wir später zu den Toneffekten, eine Kategorie, aber, ja, die wir sonst kaum beurteilen
können. Eine Sache will ich noch kurz sagen zum Film. Nur eine Sache zu. Also er schildert nicht nur gut dieses Milieu des Punkmusikers, der langsam irgendwie sein Gehör verliert und dann irgendwie in der Selbsthilfegruppe landet, sondern eine Entfremdung über der Umwelt findet vor allem statt, als er zu seiner Ex-Freundin zurückkehrt, die in Frankreich lebt. Und da sieht man eine ganz amerikanische Perspektive auf ein Pariser bürgerliches Milieu, wo dieser Punk inmitten so eines Wohnzimmer steht, wo alles ganz erdig braun und burgunderrot getönt ist. Und dann spielt dann jemand am Klavier, und Mathieu Amalric steht da auch mit, den man ja auch als französischen, auch als Bond-Bösewicht, aber auch sonst als typical Frenchman irgendwie kennt. Und man merkt ihm einfach an, er fühlt sich da auch nicht mehr wohl. Und die Unterschiede, die sich da auftun, die zeigen sich nicht einfach nur daran, halt irgendwie, ich kann nichts mehr hören und ihr schon, sondern es geht da auch so eher so um Kulturgegensätze, die da gut herausgestellt werden. Das ist praktisch ein Film, sobald es in Frankreich geht. So, das wollte ich ja nochmal.
Das ist wie in Emily in Paris,
ja,
die genau nicht nominiert ist, weil es eine Serie ist, aber die zweite Staffel ist schon in Auftrag gegeben worden.
Wen würdest du denn auszeichnen bei dem
Best-Actors? Ja, ich würde, ohne The Father schon gesehen zu haben, Anthony Hopkins den Preis geben. Er hat schon einmal gewonnen für Das Schweigen der Lämmer.
Aber kriegt er ihn auch?
Nein, das glaube ich nicht. Es ist Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom nominiert. Das ist eine posthume Nominierung, ist im letzten Jahr gestorben. Letzte Rolle, und hat, glaube ich, den Golden Globe gewonnen für die Rolle. In einem Drama. Ist ja die Unterteilung bei den Golden Globes. Hier ist es nicht ausgemacht, aber Gary Oldman, der zweite Engländer für Mank, also
er hat ihn das ja übliche vor drei Jahren
Overacting,
ja,
und Mimikry. Oldman ist schon oft nominiert worden.
Er hat ihn ja auch schon bekommen.
Ja, er hat auch einen Oscar bekommen, genau wie Hopkins, der auch noch einige Male nominiert wurde. Das sind sozusagen die üblichen Nominierungen. Bleibt also Steven Yeun oder Yeun als in Minari.
Der ist ja ein super Typ, ne? Also man kennt ihn ja vor allem, du hast ihn kennengelernt in der Rolle des Briefträgers oder nee, Pizzaboten Glenn in The Walking Dead, einer der besten Schauspieler des Ensembles, und hat eine herausragende Darstellung gehabt in Burning, mit dem Quantenspiel von 2018. Der ist, glaube ich, der erste Koreaner, der jemals nominiert wurde als Best Actor. Aber du hast natürlich recht, Chadwick Boseman hat die größten Chancen. Ich muss es leider sagen, ich hatte dir das ja auch schon mal gesagt, ich bin kein großer Fan von posthumen Auszeichnungen. Das soll jetzt nicht abschätzig klingen über Verstorbenen, aber mir erschließt sich der Sinn daran nicht. Der hat sich mir bei Heath Ledger auch nicht erschlossen.
Ja, na, das ist eben die Verbeugung.
Ja, klar, aber
für jemanden, der... Ja.
Wem hilfst du denn damit?
Naja, es ist der Abschied. Und
Tote sind unsterblich, ja. Okay, gut.
Wird in Erinnerung bleiben dadurch, und man hat bei, man zeichnet sozusagen das Werk aus, wenn es auch kein so großes und namhaftes Werk ist. Aber es könnte sein, wenn die Rolle stark genug ist und wenn die Jury sentimental genug ist, dass sie diesen Moment suchen. Es wird Anthony Hopkins gar nicht da sein, besucht seit Jahren keine Oscar-Verleihung mehr. Die anderen werden sicher anwesend sein. Aber nun ja, entschieden wird natürlich vorher nicht aufgrund von Anwesenheiten.
Dann, ach, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, wenn Leute ganz unbeliebt sind, dann wissen sie schon, warum sollen wir den auch
umgehen. Ja, wenn Hopkins seit Jahren nicht hingeht, nur es stimmen.
Woody Allen ist ja auch nicht mehr hingegangen und hat keinen mehr gekriegt.
Richtig, und wurde immer wieder fürs Drehbuch nominiert, hat dann aber nur
Klarinette noch
selten gewonnen und gar keine anderen Preise. Abgesehen von den Schauspielerinnen, es haben ja 28 Schauspieler in Woody Allen-Filmen eine Auszeichnung bekommen.
Wie viele?
28.
Das müsste der Rekord 28. sein, oder?
Das muss der Rekord möglicherweise sein. Deshalb hat er es auch aufgezählt oder hat es ausrechnen lassen. Ach. Hat ihm seine Agentin gesagt, Woody, 28 Schauspielerinnen in deinen Filmen wurden ausgezeichnet. Er hat ja über 50 Filme gedreht und in all der Zeit
wurden 28... Das ist trotzdem 28, eine brillante Quote. Ja. Also 50 Filme, 28, also für jeden zweiten Film.
Weil er viele Frauen besetzt hat, nicht nur in Hauptrollen, sondern immer 2, 3 Frauen in Nebenrollen, zum Beispiel Meryl Streep in Manhattan, ja, und Marianne Hemingway und so weiter. Also immer auffällige Kate Blanchett in Blue Jasmine.
Stimmt.
Hat, glaube ich, auch den Oscar gewonnen.
Die hat den gekriegt.
Naja, also auch sehr gut geschriebene, auffällige Rollen.
Machen wir weiter.
Deshalb jetzt zu den besten Schauspielerinnen.
Ja.
Viola Davis für Ma Rainey's Black Bottom. Ja, vielleicht Geheimtipp. Andra Day kenne ich nicht, spielt Billie Holiday in The United States versus Billie Holiday. Dann Vanessa Kirby, die Engländerin Pieces of a Woman. Frances McDormand für Nomadland und Carrie Mulligan, Promising Young Woman.
Klare Sache, Frances McDormand für mich. Ich habe für diesen ganzen Film lediglich gesehen Pieces of a Woman, aber weil er auf Netflix gelaufen ist. Aber wie gesagt, wir befürchten, dass es keine Rolle spielt, ob wir alle kennen oder nicht, sondern es folgt einer bestimmten Mechanik. Und es wäre ihr dritter Hauptdarstellerin Oscar. Damit würde sie aufschließen zu Daniel Day-Lewis, der auch 3 bekommen hat. Nicht ganz aufschließend zu Catherine Hepburn, die ja 4 bekommen hat. Aber es spricht politisch nichts dagegen, jemanden einen dritten Oscar zu geben. Und sie hat ja auch schon vorangegangen Preise gewonnen. Also ist für mich eine klare Sache, dass sie ihn kriegt.
Ja, also ich glaube es auch. Ich würde es Carey Mulligan gönnen, die schon in so vielen Haupt- und Nebenrollen geglänzt hat. Jetzt in Promising Young Woman. Dann Viola Davis und Andra Day. Es gibt natürlich auch Gründe dafür, dass man schwarze Schauspielerin auszeichnen würde.
Ja, aber das ist doch eine Bilanzgeschichte, eine Abwägungsgeschichte. Muss man ja mal ganz drastisch so sagen, dass die Academy sich, wenn die Academy sich sagt, also ich muss das jetzt mal so sagen, weil ich gerade nachspreche, wie die denken, ja. Wenn die als Best Actor mit Chadwick Boseman einem Afroamerikaner schon Oscar geben, dann denken die doch, müssen die es bei Best Actress nicht mehr machen.
Es sei denn, Anthony Hopkins würde gewinnen oder Stephen Yeun würde gewinnen. Also
das geht aber nicht, denn wenn du Hopkins und Dormant auszeichnest, dann würde jemand sagen, das waren alle beide über 60.
Ja, die Gilden stimmen ja unabhängig voneinander ab. Also das können sie nicht wissen,
wer der
beste Schauspieler wird. Naja, also meine Favoritin ist Vanessa Kirby für Pieces of a Woman. Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Sie ist in The Crown zu sehen und hat nur wenige Filme bisher gedreht. Aber ich würde es mir wünschen und ich mag diesen Film. McDormand ist natürlich immer stärker. Also in nahezu jeder Rolle, in der sie je aufgetreten ist, angefangen bei Fargo und zuletzt auch 3 Billboards in Ebbing, Missouri, immer eindrucksvoll, immer nominiert. Mhm. War schon sehr oft nominiert. Noch nicht ganz Meryl Streep und noch nicht ganz Olivia Colman. Olivia Colman wird
ist auch hier nominiert.
Nicht nominiert.
Die kommt für die Supporting Actress. Machen wir mal weiter mit Supporting Actor, oder?
Sacha Baron Cohen. Ach so, richtig, sie ist nominiert.
Ja, aber
auch für The Father.
Ja, ja.
Nebenrolle.
Also Best Supporting Actor, Sacha Baron Cohen, Trial of the Chicago 7. Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr., One Night in Miami, da spielt er Sam Cooke. Paul Racy, denke ich, spricht man dann aus. Mm. Sound of Metal. Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah. Ich komme noch mal kurz auf die beiden Filme zu sprechen, die ich gesehen habe. Also Sacha Baron Cohen, du mochtest ja auch seine Darstellung in The Spy sehr gerne. Ich finde, er fällt in diesem hochkarätig besetzten Ensemble dieses Aaron Sorkin-Films dadurch auf, dass er nicht so gut ist. Also mir, er ist dort mehr der Komiker als tatsächlich einer, der Facetten zeigt. Er ist da kein Borat und auch kein Bruno, aber er ist halt der Mann mit dem Lockenkopf, der so ein bisschen wie so ein Sideshow-Bob halt irgendwie einen Spruch nach dem anderen reißt und dadurch halt irgendwie große Probleme bekommt. Es war eine politische Entscheidung, glaube ich, ihn überhaupt zu nominieren, weil die sich gesagt haben, das ist ein Revoluzer, der sich mit Trump angelegt hat. Aber ja, wir können ihn als Borat...
Natürlich.
Ja, wir können... Ja, wir können ihn als Borat nicht nominieren, wenn die sich gesagt haben. Also ich kann das nicht ganz verstehen. Also ich glaube, dass Daniel Kaluuya den kriegt, weil er ein Rising Star ist. Ich habe den Film nicht gesehen, aber er spielt halt einen wichtigen Black Panther. Und ganz kurz nochmal zu Sound of Metal. Ich weiß, ich rede gerade zu viel über den, aber dieser Paul Raci, der wirklich ein gehörloser Mensch ist, der auch einen Gehörlosen spielt, ist wirklich sehr, sehr bewegend in sehr vielen einzelnen Szenen, in denen er Riz Ahmed klar macht, warum er in seiner Kommune nicht mehr gut aufgehoben ist, weil die beiden sich zu sehr unterscheiden oder Riz Ahmed nicht richtig bei der Sache ist. Und das macht er mit einer derartigen Würde und Bestimmtheit, dass man weiß, dass dieser Mann schon ganz viele Gespräche als Gehörloser, also Zeichensprachengespräche, mit Leuten geführt hat, die ihn nicht verstehen und nicht kennen. Man sieht die Lebenserfahrung dieses tauben Menschen, sieht man ihn in jeder Szene an. Kriegt ihn aber nicht. So den Oscar meine ich.
Ja, aber man weiß nicht, wer ihn dann bekommen soll. Ich glaube, dass Leslie Odom Jr. in One Night in Miami nicht stark genug ist. Er hat einige Auftritte.
Der Panther kriegt den. Der Daniel Kaluuya wird den kriegen. Get Out war schon super. Aber
Kaluuya und Lakeith Stanfield machen sich natürlich gegenseitig Konkurrenz mit Judas and the Black Messiah. Mhm. Aber es mag sein, ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Halte es aber für sehr wahrscheinlich. Sacha Baron Cohen als der populärste Darsteller, das wird aber dennoch nicht reichen.
Als einziger Darsteller hat er eine Nominierung bekommen für diesen Film. Das kann ich gar nicht glauben. Gut, man hätte hier den Zoologen, hier den Magizoologen Newt Scamander hier, wie heißt der noch, von Harry Potter, der auch einer der Truppe spielt, diesen Studenten, der den Oscar für Hawking gekriegt hat.
Ja, der moderate Student.
Der wäre jetzt auch nicht so geil, aber dass du da Sacha Baron Cohen rauspickst?
Naja,
wie viel Lobbyarbeit musst du denn betrieben haben?
Naja, nö, er ist ja nominiert worden und Abbie Hoffman ist ja die prominenteste Gestalt in diesem Film. Ach so. Und er sagt ja alle Sprüche auf. Er sagt, das ist ein politischer Prozess. Er sagt, wir werden vorgeführt. Er hält die flammenden Reden. Ne? Und Hoffman ist für die amerikanische Gegenkultur natürlich die entscheidende Figur von Dustin Hoffman in Anfang der 70er Jahre gespielt. Und ich glaube, man möchte Sacha Cohen auch danken für seine satirischen Beiträge und dafür, dass die Filme so erfolgreich waren und dass er immer auf der politisch richtigen Seite stand.
Okay, nun, Best Supporting Actress, oder?
Ja.
Maria Bakalova, Borat. Glenn Close, Hillbilly Elegy. Oliver Coleman, The Father. Amanda Seyfried, Mank. Yoon Yoo-jung, Minari. Ich glaube, da können wir zu fast allen was sagen. Also, ich will mal kurz was zu Glenn Close sagen. Ne? Also, das ist ja, glaube ich, ihre 7. Nominierung. Und jetzt heißt es ja, Anführungszeichen, sie ist jetzt dran, Abführungszeichen. Und hat sich auch extra hässlich gemacht in dieser Hillbilly-Rolle. Und es wäre natürlich ein großer Witz, dass sie jetzt ausgezeichnet wird, aber nicht als Hauptdarstellerin, sondern als Nebendarstellerin mit ihrer 7. und 8. Nominierung, damit man sagen kann, okay, jetzt kann sie nicht mehr meckern, jetzt hat sie endlich ihren Oscar bekommen. Über Ron Howard haben wir uns ja auch schon oft genug aufgeregt. Der Mann ohne Gesicht, er dreht lauter Filme, hat bloß kein eigenes Profil, das hat ihm immer schon gefehlt. Ich glaube, sie wird den kriegen, auch wenn mir Maria Bakalova am besten gefallen hat, die ja Borats Tochter spielt in dem Film. Ganz, ganz große Überraschungsschauspielerin gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sie davor überhaupt irgendwelche Rollen gehabt hat oder zumindest irgendwie in Amerika Rollen gehabt hat. Finde ich toll, dass sie nominiert wurde. Zum Amanda Seyfried muss ich nochmal sagen, sie ist eine sehr gute Schauspielerin, aber in diesem Film, in dem Mank-Film als Marion Davis, ist sie nur eine hübsche Schauspielerin, keine gute Schauspielerin.
Naja, Marion Davis ist natürlich auch eine große Hollywood-Figur des Übergangs vom Stummfilm zum frühen Tonfilm. Und sie ist sehr, sehr hübsch. Sie kann wenig Schauspiel da zeigen. Ist eine, wenn auch sehr glamouröse Randfigur. Also Schauspielerin mit der Gary Oldman als Meng zusammensitzt, mit ihr Gespräche führt, kennt sie von früher. Und das sind sehr poetische, melancholische Szenen. Hillbilly Elegy ist leider ein ganz kitschiger Film und Glenn Close würde also für ihre schlechteste Rolle, auch schlecht auf alt geschminkt, den Preis bekommen. Ich dachte, sie hätte ihn für Gefährliche Liebschaften bekommen. Das ist natürlich ihr berühmtester Film. Mhm. 1988, glaube ich.
Da hatte sie den Lauf, die hatte das Jahr davor Fatal Attraction ja schon die Nominierung gekriegt. Aber sag mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, in welchem Bundesstaat der spielt, ne? Aber ich kann es auch nicht sehen, darüber haben wir uns auch schon mal aufgeregt, wenn hochdekorierte, gut, so dekoriert ist jetzt noch nicht, aber wenn halt hoch angesehene Schauspielerinnen und Schauspielern so einen auf Southerner machen und dann so möglichst in den Dreck so eintauchen, um dann so die totalen Unterschichtleute zu spielen. Das, ja. Ich kann das in Hollywood gestalten, also macht ja Matthew McConaughey, macht das ja ganz gerne, spielt ja gerne den texanischen Sumpfläufer. Mhm. Ich finde es immer so ein bisschen aufgezogen, wenn die demonstrieren wollen, zu welchen Top-Down-Leistungen sie überhaupt in der Lage sind. Finde ich immer unangenehm.
Ja, also Glenn Close hat hier erstmals eine richtige Altersrolle, eine Großmutterrolle übernommen. Und der Film ist also sehr ist schwer auszuhalten in seiner Sentimentalität und ist schematisch und zeigt alle Südstaaten-Klischees. Glenn Close ist sozusagen auch außerhalb ihres Bereichs keine Südstaatenfrau. Nun, Coleman hat im letzten Jahr, glaube ich, für die Hauptrolle gewonnen, richtig?
War das letztes
Jahr? Ich meine, Coleman hat den Oscar gewonnen. Ja. Also wird nicht gewinnen. Maria Bakalova, so sehr du sie lobst, verstellt sich da sehr, sehr, sehr hässlich in diesem Slapstick.
Borats später, Tochter kriegt eine Oscar-Nominierung, musst du dir mal vorstellen.
Ja.
Oscar-Nominierung für Borats Tochter.
Ja, ja. Ja, das hat eine gewisse Berechtigung, aber das ist natürlich eine derbe Farce, dieser Film. Und eigentlich kein Spielfilm. Aber es ist natürlich ihre Verwandlungskunst, dass sie am Anfang verwahrlost mit struppigen Haaren nach Amerika im Käfig kommt und blutet aus dem Mund und ist schmuddelig. Und später sieht man, ist eigentlich eine schöne Frau. Also vielleicht.
Und du darfst natürlich die politische Leistung nicht vergessen, dass sie es geschafft hat, Giuliani in Verlegenheit zu bringen.
Ja, richtig.
Das ist natürlich
richtig.
Auch noch nominiert.
Ja, das ist nun eher ein, wie sagt man, Hoax?
Ja.
Oder Prank. Mhm. Also kein richtiger Spielfilm. Bleibt eine Chance für Jung in Minari. Außenseiter-Chance. Aber hier ist es, also wahrscheinlich wird Glenn Close ausgezeichnet. Darauf lege ich mich fest. Nun das beste Drehbuch, das beste Originaldrehbuch. Judas and the Black Messiah. Minari wiederum, Lee Isaac Chung. Promising Young Woman, Emerald Fennell, Sound of Metal, von einigen Autoren geschrieben, und Aaron Sorkin für Trial of Chicago 7. Man könnte annehmen, dass Aaron Sorkin den Trostpreis bekommt für Trial of the Chicago 7.
Er hat aber schon einen Drehbuchpreis bekommen.
Ne? Ja, er hat schon viele Preise bekommen.
Glaube ich, möglicherweise, für Steve Jobs war das, glaube ich. Ne? Meine ich, dass er den
nicht gekriegt hat. Ne? Möglicherweise wird man Sound of Metal einen Preis geben, wenn in den anderen Kategorien nichts
Komm, ich sag Minari. Minari. Ist viel nominiert, aber hat noch keinen bekommen. Ich glaube, das wäre eine Gelegenheit.
Also das wissen wir nicht.
Ja, gut. Minari. Aber ich glaube, dass der nicht viele kriegen wird einfach. Dessen wird er den vielleicht kriegen als Trostpreis. Du, das bei Sorkin, Trial of the Chicago 7, das ist ja ein Film, der in der Development hell gewesen ist für sehr lange Zeit. Also Sorkin hat ja das Drehbuch schon Anfang der Nullerjahre geschrieben, als Spielberg das noch verfilmen wollte. Er ging damit sehr lange, wie man sagen würde, schwanger. Hat das dann letzten Endes dann selber, nachdem er als Regisseur sich dann auch etablieren konnte, beschlossen, das dann selber dann als Kinofilm umzusetzen. Das könnte man natürlich honorieren, ne, dass es ein wichtiger politischer Film ist. Nun sind wir allerdings Trump ja los und dann könnten die sich auch sagen, okay, der Film war sehr zeitgeistig, für den Herbst 20 sehr wichtig, aber mal ganz im Ernst, es denkt ja auch niemand mehr an den Film.
Nein, ja? Es könnte auch der Ersatzpreis für Judas and the Black Messiah sein.
Könnte auch sein.
Dass man sagt, der Film ist so gut geschrieben, das wollen wir auszeichnen. Zwar nicht bester Film, nicht beste Regie, wobei auch hier natürlich gilt, die Drehbuchgilde weiß nicht, was in den anderen Kategorien bestimmt wird. sollte man annehmen. Nun, dann das beste adaptierte Drehbuch, Borat Subsequent Movie Film, geschrieben von, oh, es sind so viele Autoren, ich kann sie gar nicht aufzählen.
Unter anderem darunter auch
Sacha Baron Cohen natürlich, The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller, Nomadland, Chloe Zhao, One Night in Miami, Cam Powers, übrigens der Autor des Bühnenstücks, das er selbst geschrieben hat, und The White Tiger.
Kannst du mir mal sagen, warum Borat ein adaptiertes Drehbuch sein soll? Also das basiert doch selber auf einem Drehbuch. Also wie kann denn, also worauf soll das denn sonst basieren? Based on a story steht doch hier auch. Also das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Das ist ein original Screenplay.
Ja, es ist das unsinnig. Ist doch Quatsch. Man sieht es in im letzten Satz. Based on the character Borat sagt DF bei Baron Cohen. Deshalb ist es adaptiert, weil es vorher den Film gab.
Ja, aber das hast du auch bei jedem Vorteil. Dann kannst du ja auch, einen Star Wars Film als bestes adaptiertes Screenplay machen, weil es vorher schon Darth Vader-Film
gab. Ja, wird nicht gewinnen. Da ist Chloe Zhao natürlich mit Nomadland.
Ne, ich glaube One Night in Miami.
Ja, One Night in Miami. Cam Powers hat eben dieses Theaterstück geschrieben.
Theaterstücke sind immer Oscar.
Ja, der Film ist nichts anderes als die Verfilmung des Theaterstücks mit einigen Schauplätzen mehr, ist aber ein hölzern gefilmtes Kammerspiel. Dennoch lieben die Leute diese Begegnung der vier großen, populären, schwarzen Männer Anfang der 60er, Mitte der, Anfang der 60er Jahre, ich glaube 1963.
Also ich sage One Night in Miami.
Ja.
Best International Feature Film, Another Round aus Dänemark von Thomas Winterberg, haben wir gerade über gesprochen. Better Days aus Hongkong, gesprochen im Mandarin. Dann Collective aus Rumänien, The Man Who Sold His Skin aus Tunesien, Quo Vadis Aida aus Bosnien und Herzegowina. So, also wir haben ja keinen der Filme gesehen. Es könnte sein, dass Thomas Winterberg einen Vorteil hat, dadurch, dass er auch schon als Best Director nominiert wurde. Aber mein Gefühl sagt mir, ohne irgendeinen der anderen Filme gesehen zu haben, dass der Oscar gehen wird an den Film Better Days aus Hongkong. Das sagt mir mein Gefühl einfach.
Ja, ich wage keine Prognose. Ich würde denken, dass Winterberg den Preis bekommen müsste, aufgrund seiner Popularität und weil er für den besten Film nominiert ist.
Also ein Film, wo es einfach nur darum geht, dass Leute sich besaufen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, dass die Leute, die abstimmen, hier natürlich genau wissen, dass er für den besten Film nominiert ist.
Ja.
Und dass sie die anderen Filme möglicherweise gar nicht schauen oder sich dafür nicht interessieren. Und natürlich, bei Winterberg ist jeder Film drastisch. Also ist auch dieser Film drastisch. Diese Europäer, ne, mit ihren radikalen Filmen, geben wir ihm den Preis. Ja. Aber wie gesagt, wir können keine seriöse Voraussage treffen.
Das macht ja gerade deswegen Spaß.
Ja, es macht Spaß, aber hier ist es wirklich nur Raten. Und ich kann mit uns den anderen Filmen nichts vorstellen. Wir werden sie möglicherweise auch niemals sehen.
Ich nicht.
Aber jetzt das beste Kostümdesign.
Nein, Alter, du hast es vergessen. Beste Kamera, das ist rechts davon.
Ja, beste Kamera.
Judas and the Black Messiah. Von, gedreht, also fotografiert von John Bobbitt. Mank, Erik Messerschmidt. News of the World, Darius Wolski. Nomadland, Joshua James Richards. The Trial of the Chicago 7, Fedon Papamichael. Mhm. Ich möchte mal kurz sagen zu News of the World, weil wir ja sonst wahrscheinlich nicht mehr so viel dazu kommen. Den haben wir beide gesehen und der hat nicht so viele Nominierungen gekriegt. Du bist ja nicht so ein Fan gewesen von diesen hektisch gedrehten Zeitraffer-Filmen von Greengrass. Also ich mochte ja Captain Phillips zum Beispiel sehr gerne. Ich glaube, du mochtest ihn ja nicht so gerne. Was ich bei News of the World auch ganz interessant fand, ist, der ganz anders gedreht war als die typischen Paul Greengrass Schnell-Action-Filme, sondern sich so eine gewisse Ruhe halt gegönnt hat. Es gibt so eine Shootout-Szene, du kannst dich ja auch daran erinnern, in der Hanks Zengel beschützen muss und so drei Cowboys diese Berglandschaft hochwandern und an den Klippen sich verschanzen. Da gefiel mir, und da hat mich auch überrascht, die Langsamkeit, die Greengrass sich da gezeigt hat. Gerade auch, was das Erledigen des Final Bosses, des Endgegners anging, was fast stumm passiert ist, ohne große Soundeffekte und vor allem auch mit sehr langsamen Kamerabewegungen. in der Tom Hanks sich einfach nur langsam überlegt, in welchen Winkel er nach oben schießen muss, um den Gegner zu erledigen. Das war doch so eine wohltuende Entschleunigung, die sich Greengrass selten gegönnt hat. Lange Rede, ich glaube, dass er trotzdem nicht einen Oscar kriegt, den kriegt bestimmt Erik Messerschmidt für Mank, würde ich jetzt denken.
Ja, und zu Recht, die Schwarz-Weiß-Fotografie ist so wunderbar. Das ist die eine Aussage, die ich entschlossen treffe, Erik Messerschmidt für Mank. Dario Schwolski hat natürlich sehr elegisch in Farbe News of the World gefilmt, ist das Beste neben Tangle in dem Film. Aber das wird nicht reichen. Also ein Film, der die amerikanischen Mythen noch einmal bemüht, aber in jeder Hinsicht bemüht und gesucht. Und der ganze Film ist nicht nur entschleunigt, sondern er ist unglaublich gemächlich und bräsig. Und er hat überhaupt keine Pointe als die Pointe, die man von Beginn an schon ahnt.
Aber weißt du, ich habe mich gefragt.
Ein Bürgerkriegsveteran, dessen Frau gestorben ist, ja, was er noch nicht weiß.
Auf dieser Reise lernen wir beide uns besser kennen. Auf dieser, da sagt er,
ja, das sagt er zu ihr, die es gar nicht verstehen kann. Nee. Also, das ist eine Deutsche, die von Indianern entführt wurde, die Eltern sind getötet worden und sie spricht Indianisch und das ist Zengel. Das heißt, Zengel ist nicht als Nebendarstellerin nominiert worden, anders als beim Golden Globe.
Etwas, ja, aber das sind ja die Presse-Heinis. Ja. Bei den Golden Globes sind es ja halt irgendwie Journalisten,
die auch Auslandspresse angeblich.
Ja, die angeblich Auslandspresse, die viel europäischer orientiert sind. Ich habe mich bei News of the World gefragt, meinst du, war das eigentlich auch ein Statement gegen Fake News oder so, weil ja Tom Hanks den Zeitungsvorleser spielt und ein Mann des Vertrauens, dessen übermittelte Vorlesetätigkeit man immer vertrauen kann, im Gegensatz zu dem, was sonst jemand mal per Hearsay von Ranch zu Ranch ruft. Also war das irgendwie auch ein Statement, dass er so ein Zeitungsvorleser gewesen ist, was zur heutigen Zeit auch eine Kritik an den sozialen Medien gewesen ist?
Oder das wurde spinne ich da jetzt von manchen so interpretiert. Ich glaube, das ist eigentlich ist Hanks auch ein unzuverlässiger Erzähler, denn ich glaube, dass er sich manches ausdenkt, dass er nicht bloß vorliest, was in der Zeitung steht. Und das, was in der Zeitung steht, ist ja vielleicht auch ausgedacht. Ne? Also der Film handelt eigentlich von Legenden, von Sagen, vom Hörensagen. Es geht einmal um ein Grubenunglück, wo 11 gestorben sind, andere gerettet wurden und ein Aufstand an der Todesgrube. Und das berichtet er staunend, den staunenden Zuhörern irgendwo in der Provinz. Und die fragen dann noch, ist das wirklich, wirklich passiert? So, man weiß es nicht. Hanks ist vielleicht auch ein unzuverlässiger Erzähler. Und dass das alles auf Fakten basiert, das glaube ich nicht. Es ist ja wie bei John Ford in Liberty Valance wird immer wieder gesagt, wenn die Legende Fakt wird, druckt die Legende. Ne?
Ja.
Und das ist ja auch so. Das ist überhaupt ein Film, der ganz sentimental an den alten John Ford-Film entlang inszeniert ist. Er hat überhaupt keine weiteren Nominierung bekommen, außer Darius Wolski. Das zeigt.
Naja, Sound hat er noch gekriegt, da können wir auch noch.
Ja.
Das ist ja wieder auch nicht kriegen.
Das ist eine rein technische Kategorie.
Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass der überhaupt berücksichtigt
wird, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also, am Fernseher kann man den Sound nicht so gut hören.
Aber ein Film, den man im Kino sehen muss.
Die Pistolenschüsse und vor allem die Gewehrschüsse von Tom Hanks in den Felsen. Sind wahrscheinlich sehr eindrucksvoll.
Machen wir Kostüm weiter, ne?
Ja, zum Kostüm.
Also denn Emma, den Film kenne ich jetzt nicht. Ma Rainey's Black Bottom, Mank, Mulan und Pinocchio. Ja, also mein Gefühl sagt mir Mank, weiß ich nicht.
Ja, ne? Das wird sicher Mank sein. Emma ist wieder eine Jane Austen-Verfilmung, die ich allerdings noch nicht gesehen habe. Nun, eigentlich bekommen immer die Jane Austen-Filme die Auszeichnung für Kostüm, weil es natürlich die schönsten Kostüme sind. England im 19. Jahrhundert. Aber nein, ich glaube, hier in Mank, die Ausstattung ist fabelhaft des Films.
Gut. Produktionsdesign, ne? The Father, Ma Rainey's Black Bottom, Mank, News of the World, Tenet. Also Produktionsdesign meint ja Ausstattung, ne? Würde ich auch sagen, Mank?
Ja, es wird kein Weg dran vorbeiführen. News of the World spielt vor allem in der Natur, hat kaum eine Ausstattung. Brillant ausgestattet ist natürlich Tenet, aber das ist ein Actionfilm. Die Dekors sind da viel weniger entscheidend als die Effekte. Aber wir kommen sicher noch bei den Effekten zu klar. Tenet.
Best Make-up und Hairstyling. Emma, übrigens, wie ich hier gerade lese, Emma im Titel mit einem Punkt hinten. Ne? Es wird immer ein Punkt abgeschlossen. Mhm. Emma, Hillbilly Elegy, Ma Rainey's Black Bottom, Mank und Pinocchio. Also ich sag mal so, wenn Hillbilly Elegy den kriegen sollte, dann wäre damit ja Glenn Close Oscar entwertet, weil das bedeutet, dass allein das Make-up ihre Leistung gemacht hat. Für mich ist es also auch völlig klar, dass Mank den kriegt. Ich bin froh, dass man Gary Oldman nicht zum Mimikry gemacht hat, wie damals hier als Churchill, sondern ihn halt so aussehen lassen hat, wie er aussieht. Für mich auch eine ganz klare Sache, weil irgendwie die Schminke und Kosmetik der 30er und 40er Jahre zu zeigen, das wird immer honoriert in Hollywood. Auch klarer Oscar.
Ja, es ist wunderbar gemacht, auch hier Amanda Seyfried und auch Phil Collins' Tochter Lily Collins, bei der allerdings gar nicht viel Make-up nötig war. Allerdings ist es ja ein Schwarz-Weiß-Film, also da braucht es natürlich ganz andere Schminkarbeiten und dergleichen. Ja, dann bester Sound.
Greyhound, Mank, News of the World. Soul und Sound of Metal. Ich möchte mal kurz auf Sound of Metal zu sprechen kommen. Im Vergleich zu einem Film, der nicht nominiert wurde, nämlich Tenet, wo hier die Unterschiede liegen. Also ich muss bei Sound of Metal, ne, es findet dort ein Geräusch statt, das ich in meinem Leben noch nie gehört habe und bis heute nicht vergessen habe, obwohl das fast ein halbes Jahr her ist, dass ich den gesehen habe. So sehr belastet mich dieser Klang. Da geht es nicht um, also normalerweise, wenn es um Töne geht, die man noch nie gehört hat, denkt man immer an fiktive Klänge wie Laserstrahlgeräusche oder Monsterbrüllen. Aber hier geht es tatsächlich um den Sound, als Riz Ahmed Hörgeräte implantiert werden an den Gehörknochen hinter dem Ohr und dafür der Schädel aufgebohrt wird. Und da findet ein Geräusch statt, wie so eine Kreissäge, eine OP-Säge auf einen Knochen trifft oder ein Kreischen, wie ich sonst nur in der Fabrik vermutet hätte und seitdem nie wieder vergessen habe. Also so schlimm. Also wer das hört, wird das auch nicht mehr vergessen. Und es ist ein operativer Klang, den es in der wahren Welt gibt. Und das spielt da auch eine Rolle. Also ich könnte mir vorstellen, dass er den kriegt, weil es wird ja nicht nur halt dieses Kreischen gezeigt, sondern auch irgendwie sein Taubheitsgefühl. Dann, wie er die Außenwelt wahrnimmt, vermittelt durch das Hörgerät, also auch sehr doof. Für mich ein klarer Favorit. Ich wollte mal ganz kurz eine Anekdote zu Tenet loswerden, der nicht nominiert ist. Wir haben uns ja auch über den Ton von Tenet ja damals so zurecht mokiert, weil er so laut ist. Ich glaube, ich hatte das in der Total Film gelesen, das war sehr lustig. Da hat einer darauf hingewiesen, die Tonprobleme von Tenet kann man exemplarisch daran festmachen. Du erinnerst dich an diese Katamaran-Verfolgungsjagd, ne? Und die ist ganz laut. Und währenddessen teilt Braneth dem Protagonist genannten Hauptdarsteller etwas ganz Wichtiges mit. Aber die Umgebungsgeräusche sind so laut, dass man diesen wichtigen Plotpoint nicht versteht. Und daran könnte man festmachen, dass Christopher Nolan es überhaupt nicht wichtig ist, ob der Zuschauer die Handlung versteht. Ihm selber ist nur wichtig, dass das, was er gedacht hat, zu Papier gebracht wurde und dann irgendwann von jemandem ausgesprochen wird. Also die Logik, ob man ihm folgen kann bei diesem unlogischen Film, ist für Nolan überhaupt nicht entscheidend, dass der Zuschauer das nachvollziehen kann. Es geht nur darum, dass es ihm gelungen ist, das überhaupt unterzubringen. Und das zeigt diese total versandete Szene, weil wir alle nicht verstanden haben, worum es geht. Und das ist deswegen auch ein schlechter Song.
Vielleicht hat es auch der Hauptdarsteller, der Spion, nicht verstanden, was Brandon zu ihm gesagt hat auf dem Katamaran. Ne? Und so entspinnt sich alles weitere bis zum Ende des Films.
Greyhound wurde ja auch nominiert, ne? Also für diese wahrscheinlich Echolot-Geschichten und Wassergeräusche. Auch ein nicht wirklich gelungener Film.
Also ja, ist das ein Film, man muss daran erinnern, mit Tom Hanks, der ansonsten, also der bei Netflix, oder? Bei Amazon?
Apple TV Plus.
Apple TV Plus im letzten Jahr.
Genau.
Der natürlich sonst ins Kino gekommen wäre. Und
zwei Hanks-Filme für den Ton nominiert, News of the World und Greyhound.
Ja, aber nichts für Hanks. Mhm. Ja, ich schließe mich an, es wird Sound of Metal sein.
Best Original Score. The Five Bloods von Terrence Blanchard, Mank von Trent Reznor und Atticus Ross, Minari von Emile Mosseri, News of the World, James Newton Howard und Soul, wieder Trent Reznor, Atticus Ross und ein gewisser John Batiste. Ganz kurz, also Da Five Bloods Exemplarisch für diesen Score, der ständig zu leise zu hören ist, also auch ein ganz schlechter Musikschnitt gewesen und Einblendung. Die Musik ist viel zu leise, viel zu konfus eingebracht, auch als Actionmusik, gerade in Vietnam. Gut, aber die Academy liebt ihn und sie wollten auch einen Spike Lee Film nominieren, denke ich, deswegen wurde er nominiert. Ich muss mal kurz zu Trent Reznor und Atticus Ross was sagen, zu Mank und Soul. Also ich glaube, dass Mank den kriegen wird, den Filmmusik-Oscar, der wird ja so gelobt, aber was die beiden abliefern, ja, und wofür die gelobt werden, ist für mich unter aller Kanone. Die kriegen eine Oscar-Nominierung nach der anderen. Das Einzige, was sie machen, sind so Temp-Tracks und so aneinandergereihte Harmonien. Die komponieren gar nicht. Mhm. Also mal ganz im Ernst, Mank wäre doch eine Einladung gewesen, mal so ein bisschen an die ganz alten Soundtrack-Komponisten zu erinnern, Max Steiner und solche Konsorten. Aber was die beiden machen, mir kommt das so vor, als hätten die größte Musik- und Sample-Bibliothek der Welt und fügen dann einfach Harmonien aneinander. Es gibt überhaupt keine Leitmotive und keine Melodien. Ich weiß gar nicht, wofür die beiden nominiert werden. Und dann machen die auch noch sowas wie Soul und sollen so Jazz machen. Ne? Mhm. Das ist der Typ von Nine Inch Nails. Also ich verstehe das überhaupt nicht, wie der diese Karriere da machen konnte.
Ja, das ist sein Genie. Von Nine Inch Nails hat man nicht mehr viel gehört. Und stattdessen ist er jetzt einer der meistbeschäftigten zumindest und berühmtesten Filmmusikkomponisten.
Unerklärlich.
Aber hier der allerberühmteste ist James Newton Howard. Da muss man sagen, News of the World ist sehr, sehr schön gemacht. Pompös natürlich.
Der hat aber schon zwei.
Elegisch, ja, ja.
Ein
also
oder zwei.
Es werden Trent Reznor und Atticus Ross wahrscheinlich sein. Howard kann man nahezu jedes Jahr.
Wieso hat man da keine zeitgenössischen Stücke bei Mank einfach genommen? Also Fincher ist ja eh jemand, der stark auf Song-Soundtracks setzen kann. Warum muss man denn dann diese Bibliotheken-Heinis nehmen, die einfach nur Tasten gedrückt haben?
Mhm. Naja. Okay. Ja, es kommen, glaube ich, in manchen Nachtclub-Szenen kommt dann Originalmusik vor, weil die da gespielt wird in dem Club.
Aber der hätte doch bei Soul auch Quincy Jones nehmen können.
Ja.
Es geht doch immer darum, dass diejenigen Leute auch eingebracht werden sollen, die entsprechend der Musik auch das Schöpferische in Gang gesetzt haben. Der hätte man für einen Film wie Soul doch nicht auf die beiden Weißboote. Ne, ist ja egal.
Also Soul ist natürlich auch denkbar. Ne? Also ein Film, der viel gelobt wurde. Allerdings, ich kenne ihn nicht, weiß nicht, ob die Musik dafür ausreicht. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es kein Soul insofern.
Ja, doch, aber da reden wir dann gleich schon. über den
Soundtrack. Ja,
nee, wir sind ja schon
bei
den animierten Filmen. Die, sind
drüber. Okay, die besten Original-Songs, ja. Fight for You, Judas and the Black Messiah, The Mile and Her, H.E.R. Hear My Voice, Trial of the Chicago 7, Daniel Pemberton, Husavik, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, Rickard Göransson, IOC Scene from the Life Ahead, Diane Warren, ganz berühmte Songschreiberin für Whitney Houston, andere. Speak Now, One Night in Miami, Sam Ashworth und Leslie Odom Jr., der übrigens Sam Cooke spielt.
Ja, ich sag Speak Now. Kenne ich den Song nicht, aber das passt. Also die Academy wird das, also ich kann mir das irgendwie vorstellen. Ne? Also wenn jemand Sam Cooke spielt, ist es sowieso schon verdächtig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er den kriegt. Mhm. Oder?
Ja, es wird so sein. Ja. Mhm. Also Diane Warren wird immer wieder nominiert. Diesmal singt Laura Pausini übrigens.
Achso, sie singt das gar nicht selber, ja?
Speak Now. Nee, sie singt nicht. Okay. Schreibt nur Songs. Sie ist wirklich eine der aller berühmtesten Songschreiberin, der Name überhaupt nicht bekannt ist.
Wie, warte mal, sie singt generell nicht?
Nein.
Die singt nie?
Nein, nie.
Aber das ist doch die Tante
von Bon Jovi geschrieben.
Das ist doch die Tante von Whitney Houston, oder nicht? Diane Warren? Oder kriegt das jetzt durcheinander?
Nee, du meinst wahrscheinlich Dionne Warwick.
Ah ja!
Dionne Warwick.
Okay, alles klar.
Diane Warren ist eine Songschreiberin, die seit 30 Jahren auch für Bon Jovi geschrieben hat. Und Michael Bolton und so weiter.
Ach, das also ist ja mal ein ganz anderes
Song. Okay. Fast jeder große amerikanische Sänger hat schon mal Songs von Diane Warren gesungen. Aber sie schreibt tatsächlich genauso Hardrock wie Popsongs, glühende Balladen und alles.
Also mit anderen Worten, chancenlos dieses Jahr.
Ja, nee, also One Night in Miami muss ausgezeichnet werden, weil damit das Werk von Sam Cooke wiederum gewürdigt wird. Ja. Dann der beste Filmschnitt, The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal wiederum und wiederum The Trial of Chicago 7.
Da wurde Mank nicht nominiert, erstaunlicherweise.
Mm.
Ja, es ist eine schwierige Kategorie. Also Musikfilme sind natürlich immer ganz oben mit dabei, weil die Performance dadurch auch durch schnellen Schnitt gewürdigt werden kann. Mein Gefühl sagt mir allerdings trotzdem Chloe Zhao für Nomadland. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, aber. Wahrscheinlich. Es sei denn, ja, sie hat den Film auch noch selbst geschnitten. Also das könnte der allergrößte Triumph seit wem? Seit Spielberg oder so.
Der schneidet ja nicht selber.
Seit Titanic, der größte Triumph seit Titanic.
Ich kenne überhaupt keinen Regisseur, der offiziell selber schneidet und dafür Oscar nominiert wurde. Das gibt's garantiert, aber das ist der eigene Cutter des Werks zu sein, ist sowieso eine Traumvorstellung für jeden Regisseur. Aber ja, gut, gucken wir mal. Beste Spezialeffekte: Love and Monsters, The Midnight Sky, den kennen wir mit George Clooney, Mulan, The One and Only Ivan und Tenet. Ich finde, das ist total schwierig zu sagen, weil auch selbst der größte Hit, wahrscheinlich der einzige, der offiziell im Kino gelaufen ist im Corona-Jahr, selbst Tenet für mich nicht gesetzt ist. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie nach der China-Kontroverse Mulan noch auszeichnen. Ich sage trotzdem Tenet. Trostpreis für Tenet.
Ja, Tenet sage ich auch.
Ja?
Unbedingt.
Okay.
Also der Film ist so viel spektakulärer als zum Beispiel Midnight Sky, der auch mit dieser Eiswüste mit der versinkenden Hütte gar nicht glaubwürdig ist.
Wieso haben die Wonder Woman eigentlich weggelassen? Der wurde nicht einmal nominiert.
Ja.
Naja, okay. Best Animated Feature Film: Onward von Pixar, Over the Moon, A Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, Soul und Wolfwalkers. Also ich glaube, dass Soul den kriegt. Es gab ja zwei Pixar-Filme, halt eben Onward, dieser Fantasy, also Sword and Sorcery, Elfenfilm und Soul. Und Soul wurde doch sehr gelobt und man hat sich sehr gefreut, dass er sozusagen als Weihnachtsgeschenk dann irgendwie auf Disney Plus gebracht wurde, statt irgendwie zu warten, bis man den hätte im Kino bringen können. Ich finde es trotzdem immer so ein bisschen, ne, ich hatte ja schon gesagt, dass ich es erstaunlich fand, dass Trent Reznor und Atticus Ross für Soul den Score gemacht haben. Dann haben wir mit Pete Docter halt auch wieder einen weißen Regisseur, der die Geschichte eines schwarzen Soul-Musikers macht, der einen tödlichen Unfall erlebt, aber dann als Seele nochmal zurückkehrt, er darf eigentlich nicht, aber nochmal zurückkehrt und in die Musikwelt New Yorks eintaucht. Die Leute lieben den Film, er sieht auch sehr gut aus. Mich hat er zum Beispiel überhaupt nicht gepackt, mir war viel zu verkopft, aber es wäre für mich ein typischer Kandidat für Animated Feature. Letztes Jahr hat den, glaube ich, auch schon wieder Pixar bekommen, ne? Für Toy Story 4. Aber
meistens
gut.
Pixar. Ja. Aber Soul wird es natürlich sein, das ist bei weitem der populärste Film, der auch allgemeines Publikum hat. Wir können uns leider zu den restlichen kleineren Kategorien
nicht äußern. Können wir nur erraten.
Best,
ne?
Animated Short Film, Best Documentary Feature, Best Documentary Short Subject und Best Live Action Short Film. Dazu können wir nichts sagen.
Wir könnten höchstens, wenn es so gewesen wäre, aber es gibt es ja auch nicht. Da sind übrigens oft Deutsche nominiert, ne? In diesen Animated Short Kategorien, Documentary Short, in diesen kunstvollen kleineren Sachen, sind oft irgendwie Potsdam-Babelsberg-mäßig irgendwelche Studenten dabei. Aber ich glaube, dieses Jahr weiß ich gar nichts genau.
Nichts.
Ne?
Keine Nominierung.
Also das war unser Oscar-Special. Die meisten Oscars haben wir jetzt vergeben an Mank und an wahrscheinlich Nomadland, ne?
Ja, ich glaube Nomadland vor Mank. Oder die großen Preise Nomadland, die kleineren Mank und dann noch Minari möglicherweise.
Sound of Metal auch noch ein paar.
Und Sound of Metal sogar ging es nach dir. Mindestens drei, wenn nicht vier. Also das kann ein schöner Erfolg werden. Und dann wird später geworben für Sound of Metal, auch wenn der Film schon seit einiger Zeit zu sehen ist. Dann wird noch einmal geworben mit den vier Oscar-Statuetten.
Ne? Ja, wir werden ja vor allen
Dingen... Vier Oscars.
Wir machen ja noch die Oscarsendung am 25. April, bei dem wir dann unsere Prognosen besprechen. Mal sehen, ob ich diesmal daneben liege. Ja, aber das war's dann erstmal, ne? Für heute.
Ja.
Bis bald.
Bis demnächst.
Tschüss.
Danke.